Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder Anpfiff 15:30, der Fußball-Podcast mit der vorletzten Folge in diesem Jahr, bevor es auch für uns in eine kurze Winterpause geht. Winter ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Er ist wieder aufgetaut und zurück. Grüß dich, Fabi, hallo.
Guten Tag aus dem sonnigen Meerbusch und es ist sogar um 14.49 Uhr ist noch die Sonne zu sehen. Die hatte ich nämlich ein paar Tage lang in Finnland sehr vermisst.
Ja, und ich freue mich auch, dass Sören noch Zeit gefunden hat während des ganzen Weihnachtsstresses heute nochmal und hoffentlich dann auch nächste Woche uns nochmal seine Stimme und Zeit zu schenken. Und vorletzte Folge, Jungs. Weihnachten steht vor der Tür, aber das macht ja nichts. Wir ziehen weiter durch und wir blicken zurück, würde ich sagen, auf die Europapokalwoche. Und da kam es zu einem Spiel, was relativ selten von der Anschlusszeit her war, Fabi. Wahrscheinlich taten sich die Bayern deswegen auch in der ersten Halbzeit etwas schwer gegen Sporting Lissabon.
So weit gehen wir zurück. Trotz alledem würde ich sagen, dass es am Ende doch ein souveräner Auftritt war. Irgendwo zeichnet es im Moment gerade so ein bisschen die Bayern ab. Es war nicht das erste Spiel, sondern eigentlich ganz, ganz viele. Wir kommen ja gleich noch zum Wochenende auch. Der FC Bayern tut sich im Moment schon auch ein bisschen schwer, ist auf der anderen Seite vor allem bei Standardsituationen anfällig. Und trotzdem, wenn man dann wirklich gebündelt die Kräfte mobilisieren kann in relativ kurzen Zeitabständen, das zeichnet dann eben auch, was ich damit meine, die Qualität aus der Bayern innerhalb von 10, 15 Minuten, wo es einfach möglich ist für die Bayern, die Spiele zu entscheiden. Und zwar dann mit 1, 2, 3 Toren und dann ist die Messe gelesen und in Summe sprechen wir hier über einen sehr verdienten 3-1 Heimerfolg.
Ja, kann man, glaube ich, so schon zu den Büchern legen. Dadurch behalten die Bayern Platz 2 inne, Arsenal mit 18 Punkten vorweg, die Bayern mit 15 durch die Niederlage halt. Aber an sich kann man, glaube ich, mit der Champions-League-Saison weitestgehend komplett zufrieden sein. So ein Anlass ist bei der Frankfurter Eintracht, glaube ich. Da hatte Fabian Fiasko vorgesagt, aber dem kam es nicht so.
Ja, ich glaube, das lag aber auch in erster Linie am FC Barcelona, der mit den vielen Spielanteilen, die Barca schon hatte, nicht viel anfangen konnte. Am Ende, glaube ich, war es ein verdienter Sieg. Klar, erste Halbzeit geht die Eintracht ein bisschen glücklich, vielleicht sogar in Führung mit 1-0. Haben dann natürlich versucht, alles wegzuverteidigen, aber in der zweiten Halbzeit muss man schon sagen, da hat sich die Qualität dann auch durchgesetzt. Unterm Strich, glaube ich, war es schon ein verdienter Heimsieg für Barca und klar, die Eintracht, ich glaube, das muss man in dieser Saison einfach so sagen. Jetzt Platz 31 mit 4 Punkten, das ist im Moment nicht, die Champions League ist, glaube ich, nicht im Moment der Wettbewerb, auf den die Eintracht sich so wirklich konzentrieren sollte, gerade auch, weil die Qualität auch einfach fehlt.
Ja, da denke ich, kann man sich dann wahrscheinlich dann ab Ende Januar, Anfang Februar dann auch komplett auf die Liga beschränken und sich da konzentrieren, dass man da unter die ersten 4 mit etwas Glück kommt. Ne? Wobei taktisch eigentlich relativ gut gestanden die Frankfurter, aber hinten raus nach dem Rückstand offensiv kam da relativ wenig. Bayer Leverkusen am Mittwoch kommt zu Hause nicht über ein 2-2 gegen Newcastle United hinaus. Zwischenzeitlich 2-1 in Rückstand gelegen. Grimaldo ist dann noch in der 88. mit dem Ausgleich. Ja, ein glücklicher Punktgewinn. Newcastle, zweite Halbzeit eigentlich klar die bessere Mannschaft gewesen, auch noch zweimal in Innenpfosten getroffen. Ja, die Leverkusener, ja, sollte eigentlich auch relativ gut funktionieren, dass sie dann auch noch in die Playoffs kommen, jetzt mit 9 Punkten, Platz 20. Ja, hätte besser laufen können, glaube ich, die Saison in der Champions League bisher. Und dann, Sören, kommen wir noch zum BVB. Pflichtsieg verpasst.
Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drum herum reden. 2-2 gegen Bodo Glimt. Klar, sicherlich auch Bodo hat ja auch in dieser Champions-Saison noch nicht viele Punkte geholt. 3 Remis nur und da musst du schon als deutsche Mannschaft so ein Team dann auch bezwingen. Das 2-2 ist dann auch unterm Strich zu wenig. Ich glaube, man hat auch eine große Chance verpasst, so wirklich einen Step zu machen, vielleicht nochmal unter die ersten 8 zu rutschen. Ja, und jetzt geht es, glaube ich, darum, wirklich auch in den nächsten Spielen, 2 sind es, glaube ich, noch, ne? Zumindest in die Playoff zu kommen.
Ja, die direkte Quali, Fabi, wird wahrscheinlich bei den nächsten Gegnern Tottenham auswärts und Inter dann zu Hause. relativ schwer werden. Da müsstest du wahrscheinlich schon mit 2 Siegen und ein bisschen rechnen dann auf dein Glück
Also
hoffen,
ich
ne?
wollte jetzt gerade sagen, also jetzt unabhängig der Form sind es aber jetzt auch 2 Gegner, Inter zu Hause, so wie die Saison jetzt dieses Jahr in der Serie A verläuft, kann man schon auch schlagen. Und Tottenham ist jetzt nicht das englische Schwergewicht wie City oder Arsenal tatsächlich. Von daher würde ich schon behaupten, dass eine Mannschaft, die unter die ersten 8 kommen will, da auch mindestens 4, eher sogar 6 Punkte holen kann. Wenn man es dann aber auf die aktuelle Form bezieht, dann ist es eher Fragezeichen meinerseits zumindest. Und du hast halt jetzt mit dem Heimspiel wirklich, ja, das ist einfach selten dämlich. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Also das sind 3 Punkte, die du einfach mitnehmen musst. Gibt viele Gründe, warum das nicht so war. Offensichtlich werden wir gleich, wenn es ums Wochenende geht, auch nochmal über den BVB sprechen. Aber ja, die Position, die du innehattest, die hast du leichtfertig jetzt aus der Hand gegeben.
Und die Kritik, die dann gerade von Nico Schlotterbeck am Ende des Spiels dann oder am Ende dann rauskam, konnte man auch, glaube ich, ganz gut verstehen, ne?
Ja, wobei ich glaube, man kann dann durchaus auch von einem Führungsspieler erwarten, dass er da ein gewisses Fingerspitzengefühl hat. Öffentlich Mitspieler anzuzählen ist jetzt nicht meine Art oder wäre nicht meine Art, um ganz ehrlich zu sein. Und in der Situation, in der er sich selbst befindet, in seiner Vertragssituation, wo es ja auch um wegweisende Entscheidungen geht, fand ich es nicht sehr clever, um es mal so auszudrücken.
Okay.
Aber natürlich trifft er irgendwo ja, den Nagel auf den Kopf, da braucht man nicht reden.
Genau, und zum Sonntag und dem Spiel der Dortmunder kommen wir dann noch. Am Donnerstag ging es relativ positiv weiter für die deutschen Vereine. Die Freiburger, auch wenn es nur ein 1-0 war, ziemlich hochverdienter Sieg gegen Salzburg. Der VfB auch ohne große Probleme, Pflichtsieg gegen Tel Aviv mit 4-1. Mit 12 Punkten sind die Playoffs da relativ sicher. Bei den Freiburgern könnte es wahrscheinlich die direkte Qualifikation werden. Ja, und dann hatten wir noch die Conference League, Mainz 1-1 bei Posen. Und die haben heute ihr ja vermutlich Finalspiel gegen Samsunspor und den ehemaligen Trainer Thomas Reis. Wenn die Mainzer da gewinnen, können sie Geschichte schreiben und das erste Mal ins Achtelfinale direkt einziehen. Das wäre das letzte Spiel in Europa dann quasi noch. Und
Crazy.
ja, und dann machen wir weiter. 14. Spieltag. Den Start machten Freitagabend Union Berlin und RB Leipzig. Und dass die Unioner zu Hause oder allgemein diese Saison schon den ein oder anderen großen Verein geärgert haben, mussten auch die Leipziger bitter erfahren sollen.
Ja, eine 3-1-Niederlage steht am Ende für die Leipziger, die nicht unverdient war. Ich glaube, dass nach der torlosen ersten Halbzeit, gerade in der zweiten Halbzeit, man das Gefühl hatte, dass die Unioner den Sieg irgendwie mehr wollten. Sie hatten, glaube ich, gerade in der zweiten Halbzeit wirklich ja in allen Belangen, gerade was das Kämpferische betrifft, Zweikampfführung, dann eben auch vor dem Tor die Abschlussqualität. Die war besser, auch nach dem Ausgleich der Leipziger, nach dem 1-1, glaube ich, war Union die bessere Mannschaft. Und dann steht am Ende ein verdienter 3-1-Sieg. Ja, die Leipziger müssen sich dann doch auch ein bisschen vorwerfen lassen, dass sie solche Spiele vielleicht nicht zu 100% angenommen haben, gerade was so Zweikampfhärte betrifft. Also da haben sie sich schon die Butter vom Brot nehmen lassen, möchte ich mal sagen. Aber es war so ein typisches Union-Spiel, freitagsabends an der Alten Försterei. Ja, und dann mit einem wirklich mehr als verdienten Heimsieg.
Kann man, glaube ich, auch so sagen. Ja, ein bisschen Lehrgeld bezahlt die Leipziger vielleicht, Sören, mit der ja relativ robusten Spielweise der
Ja.
Unioner.
Ja, ich glaube, wenn du Leipzig aufhalten willst, gerade die Jungs, die vorne in der ersten Reihe spielen, über die auch viel geschrieben wird im Moment, da musst du die vor allen Dingen in Zweikämpfen stellen, und dann siehst du halt, ob sie bereit sind, sich zu wehren. Und ich hatte das Gefühl, dass sie an dem Abend irgendwie nicht so bereit sind, dass sie eher Fußball spielen wollten und den Kampf nicht annehmen wollten. Ja, und dann unterm Strich steht halt dieser 3-1-Erfolg oder die 1-3-Niederlage aus Leipziger Sicht. Ja, klar kann man das dann so ein bisschen vielleicht auf die Einstellung schieben, aber im Endeffekt sind sie immer noch auf Tabellenplatz 2. Klar, die Dortmunder sind punktgleich, aber in dieser Saison geht es ja für die Leipziger nur um die Champions League-Qualifikation. Und solche Spiele bringen dich vielleicht dann auch weiter.
Fabio und die Unioner jetzt. nach 14 Spieltagen auf Platz 8 konnte man, glaube ich, am Anfang der Saison auch nicht so wirklich mit rechnen. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, was wäre gewesen, wenn sie nicht gegen die vermeintlich kleineren oder Gegner auf Augenhöhe noch Punkte geholt hätten, ne?
Also ja, gebe ich dir recht. Trotzdem muss man das Gesamtbild der Tabelle auch mit reinnehmen, weil theoretisch besteht die Möglichkeit, an einem Spieltag von Platz 8 bis auf Platz 14 durchgereicht zu werden. Aber klar, mit 18 Punkten stehst du jetzt da, wo du vielleicht als Union auch stehen willst. Es kommt halt dazu, dass wir wirklich viele Mannschaften vor allem im mittleren Teil der Tabelle haben, die wohl wirklich qualitativ irgendwo alle auf einem Niveau oder Level spielen. Und vielmehr würde ich da eigentlich eher den Leipzigern jetzt am Freitagabend einen Vorwurf machen, weil das ist den großen Vorteil, den die Leipziger gegenüber allen anderen Top-Mannschaften haben, ist ja, dass sie sich Woche für Woche eigentlich in aller Ruhe auf die Spiele vorbereiten können. Warum jetzt an dem Freitag wirklich ein Systemabsturz, also zumindest wenn es ums Spielerische ging, warum? Lässt sich nur vermuten. Ich glaube, an sich ist es total eklig, einfach bei Union zu spielen. Das haben die Bayern auch, glaube ich, in dem Sinne diese Saison auch schon mal spüren dürfen.
Stuttgart, Frankfurt auch, ne?
Stuttgart, Frankfurt, also wie gesagt, von daher, ja, shit happens.
Ja. Können sie einen besser machen? Jetzt am kommenden Samstagabend Topspiel, dann zu Hause empfangen die Leipziger dann Leverkusen. Ui. Da können wir uns, glaube ich, auch noch auf ein schönes Spielchen freuen. Ein Spiel, was am Samstagnachmittag nicht so schön war, ansehnlich, war das Duell der Frankfurter Eintracht gegen den FC Augsburg. Und da kann man, glaube ich, von einem sehr, sehr glücklichen Heimsieg der Frankfurter sprechen.
Ja, sehr, sehr glücklicher Heimsieg, da würde ich mitgehen. Zwei aberkannte Tore der Augsburger. Das hat dann, glaube ich, auch alles so ein bisschen gut zusammengefasst, dieser Nachmittag aus Augsburger Sicht. Die schon viel investiert haben, die, glaube ich, auch gezeigt haben, dass sie der Eintracht hätten gefährlich werden können. Also am Ende hat sich dann eben dieser Schuss von Doan durchgesetzt, dass die Eintracht das Spiel zieht. Die im Moment, das muss man, glaube ich, wirklich sagen, gefühlt in jedem Spiel echt zu kämpfen haben, ihre Punkte zu holen. Klar, den 1-0-Sieg nimmst du dann auch gerne mit. Aber ich glaube, spielerisch ist da noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und die Augsburger, ich glaube, das hat man auch gesehen, wenn du dich wieder so ein bisschen auf die Basics konzentrierst, die Augsburg stark machen, so wie jetzt unter Manuel Baum, dann kannst du wieder, glaube ich, eine ganz gute Rolle in der Bundesliga spielen.
Mhm. Fabi, bei den Frankfurtern müssen die vielleicht so ein bisschen ihre Ansprüche nach den letzten Jahren wieder zurückschrauben. Ich meine, das ist jetzt kein, Spektakel war, wie man es so von den Frankfurtern kennt. Okay, aber am Ende ein 1-0, früher hätte man gesagt, 3 Punkte, haben gewonnen, alles gut und schön. Und jetzt ist man mit dem 1-0 halt unzufrieden. Aber man steht ja trotzdem immer noch sehr, sehr gut da, was die Punkte angeht und die weiter auf Platz 2, oder? Alles noch in Sichtweite.
Ja.
Ist ja nicht alles schlecht, ne?
Das Ding ist halt natürlich, was machst du aus den Vorlagen, die dir gegeben werden? Und ich glaube, auch dieses Jahr wäre es eine Möglichkeit für die Frankfurter durchaus, sich für die Champions League qualifizieren zu können. Ehrlicherweise muss man sagen, die letzten Wochen geben mir eigentlich dahingehend ein weniger gutes Gefühl. Ich sehe die Frankfurter sogar meilenweit von der Champions League Qualifikation entfernt. Mhm. Und das ist aber wiederum genau das, was der Anspruch von Eintracht Frankfurt nach den letzten Jahren irgendwo sein muss. Fairerweise muss man auch sagen, dass für mich, wenn ich durch die Mannschaft gehe, durch den Kader gehe, klar, ein Teil ist fremdverschuldet, zum Teil aber natürlich auch ein bisschen selbst verschuldet, die Qualität im Kader. Und das kann man den Frankfurtern durchaus auch vorwerfen, weil sie die Mittel eigentlich dazu hatten, im Sommer eine schlagkräftige Truppe zusammenzubauen. Und die Chancen, wie gesagt, unter die ersten 4 zu rutschen, die waren die letzten Jahre und vor allem auch dieses Jahr noch nie wirklich größer, würde ich behaupten.
Ja, was das mit den Transfers angeht, hat Max Kröschewo so ein bisschen ins Klo gegriffen mit Wahi und Batshuayi. Ja, dann die Verletzung von Burkhardt. Aber alles in allem, Sören, kann man, glaube ich, auch festhalten, dass man bei so einem jungen Team dann auch die ein oder andere Leistungsschwankung dann auf jeden Fall mit einkalkulieren muss, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt immer das Risiko. Ich glaube, wenn du eben diese Rekordverkäufe dann mal hast mit Marmoush und Ekitike, dass du hoffst, und dann eben die Kohle, die du eingenommen hast, vielleicht nicht komplett investierst, sondern wieder hoffst, ein Talent in Frankreich zu finden, ja, dann kannst du halt auch mal sagen, einen Fehler machen mit Wai, der sich im Moment zum Beispiel hier gar nicht durchsetzen kann in der Bundesliga. Muss auch sagen, Can Usun hat jetzt vielleicht auch so ein bisschen Rhythmus verloren. Und wie du schon sagst, ist ein junges Team. Man kann ja auch hinten anfangen mit Kawa Santos, der ja auch seinen Stammplatz verloren hat. Also du musst immer ja diese Dellen auch in der Entwicklung einplanen. Und wie Fabio das gesagt hast, wenn du jetzt die Aufstellung gegen Augsburg durchgehst, das ist jetzt keine Mannschaft, wo du jetzt im ersten Blick sagen würdest, okay, die hat ein Abo auf die Champions League. Ganz im Gegenteil. Also die muss wirklich um jeden Bundesliga-Sieg auch kämpfen.
Ja, das stimmt. Was wir, glaube ich, auch dieses Jahr festhalten können, ist, dass am Ende der Saison kein 100-Millionen-Transfer wahrscheinlich zu Buche stehen wird. Ne? So, Samstagnachmittag, Borussia Park. Die Borussia aus Gladbach verliert gegen den VfL Wolfsburg mit 3:1. Etwas überraschend, aber nach einer desolaten ersten Halbzeit, ja, war es dann die Quittung. Ne? Erste Niederlage der letzten Wochen. Und der VfL Wolfsburg, ja, Daniel Bauer hat da wieder so ein bisschen, ja, den Turnaround geschafft, ein bisschen Spielfreude wieder in die Mannschaft reingebracht und die Offensivreihe, da hatten wir ja die letzten Wochen oft genug drüber gesprochen, wenn die mal ins Rollen kommt und Spaß hat und der Rücken freigehalten wird, ja, dann kommt da was Zählbares bei raus.
Ja, ja, es kann manchmal, glaube ich, relativ einfach sein. Neuer Trainer, andere Ansprache, auch da vielleicht wieder ein bisschen mehr Rückbesinnung auf die Basics, auf die Qualität, die vorhanden ist. Ja, und dann hast du eine Mannschaft, die durchaus guten Fußball spielen kann und die jetzt so eine kleine Aufholjagd vielleicht starten können. Auch wenn natürlich so ein Platz 6 im Moment 10 Punkte weg ist. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass sich der VfL jetzt ein bisschen stabilisiert. Aber ich glaube, mit der, wenn es so weitergeht, mit der Qualität, vielleicht dann auch nach der Winterpause, dass man da eine kleine Aufholjagd Richtung Platz 6 oder 7 nochmal ja, schaffen kann.
Ja, und die Gladbacher Fabi, ja, nur eins der letzten 11 Heimspiele gewonnen. Wieder auf dem Boden der Realität angekommen?
Ja, ich glaube, es war schon irgendwann mal klar, dass es auch wieder, wie gesagt, in die andere Richtung gehen kann. Dafür hat man ja die letzten Wochen genügend Punkte gesammelt. Man darf aber eben auch nicht unterschätzen, dass, und das haben wir vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass die Wolfsburger an sich eigentlich eine ganz gute Mannschaft haben. Und ich glaube, mit Bauer als Trainer, ich habe es vor ein paar Wochen ja schon mal gesagt, das scheint für mich wirklich wie ein Perfect Match zu sein. Ich hoffe nur inständig, dass sie an ihm festhalten, auch als ja, langfristige Lösung. Alles, was jetzt sozusagen auf dem Markt wäre, würde nicht wirklich, glaube ich, besser sein. Und von daher kannst du sagen, ja, für die Gladbacher ist man mit Platz 11 eigentlich im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gut bedient, wenn man da überlegt, wie man aus dem Sommer in die Liga-Phase gestartet ist. Also von daher würde ich mal sagen, grundsätzlich eigentlich alles okay. Mehr gibt die Mannschaft auch im Moment, glaube ich, ehrlicherweise nicht her. Und bei den Wolfsburgern ist es jetzt so, dass du ja vielleicht, wenn jetzt am Wochenende nochmal gewinnst, wirklich auch beseelt Weihnachten feiern kannst und in der Rückrunde nochmal neu angreifen. Und mich würde es nicht wundern, wenn die am Platz 7, 8, 6 vielleicht auch nochmal kratzen würden, könnten.
Ja, du hast die Gladbacher ja gerade den Lauf angesprochen. Waren mit den Bayern gleich auf. Die letzten 5 Spiele 13 von 15 Punkten geholt, genauso viele wie die Bayern. Also das Zwischenhoch hat den Gladbachern auf jeden Fall dann ziemlich gut getan, ne? Nach dem verkorksten Start. Ja. Ja, bei Wolfsburg können wir vielleicht noch festhalten, war das letzte Spiel für Amura. Der wird Algerien beim Afrika-Cup unterstützen, wird mit Sicherheit dann auch die nächsten Wochen dann sehr fehlen. Aber mit dem Heimspiel gegen Freiburg dann am Samstag kann man dann vielleicht dann auch noch ja, schöne Weihnachten in Wolfsburg verbringen, wenn es denn dann mit dem Sieg klappen sollte. Ganz wichtigen Sieg feierte der FC St. Pauli zu Hause im ja, 18-Punkte-Spiel gegen den ersten FC Heidenheim.
Ja, es war sehr viel Kampf, gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit fand ich die Hamburger schon deutlich besser, gerade auch nach dem 1-0 durch Kars. Klar, dann hast du in der Halbzeit oder kurz vor der Halbzeit die rote Karte, kommst dann raus, machst das 2-0. Ja, und danach war es im Prinzip wirklich nur der erste FC Heidenheim, der am Millantor Fußball gespielt hat. Aber St. Pauli hat super verteidigt. Ich glaube, solche Siege brauchst du dann auch, gerade ja, nach der relativ durchwachsenen Saison. Und der Dreier hatte ich jetzt erstmal wieder auf Platz 16 katapultiert, sage ich mal, punktgleich jetzt mit Heidenheim. Und ich glaube, wenn du selbst jetzt mit Platz 16 erstmal in die Winterpause gehst, nach der Halbserie, kannst du sehr zufrieden sein und das rettende Ufer ist nicht weit weg. Von daher war es natürlich ein richtig wichtiger Heimsieg. Und die Heidenheimer müssen sich dann in der zweiten Halbzeit vorwerfen lassen, dass sie eben trotz Überzahl ja nicht zwingend genug waren, eben das Spiel zu drehen.
Ja, das stimmt. Fabi, die rote Karte, der Platzverweis, du als alter Verteidiger, muss man nicht geben, ne? Also eine kann, aber muss nicht, ne? War ja wirklich nur ein ganz, ganz leichter Zupfer, das Auflegen auf die Schulter,
ja. Ne? Es halt dann immer, wenn es die Regel hergibt, dann kannst du niemandem einen Vorwurf machen. Muss das sein? Nein, absolut nicht. Vielleicht kurz abgerundet zu dem Spiel. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Sieg für St. Pauli gewesen. Ich glaube, wenn du dir da auch noch wirklich die Punkte hättest klauen lassen, dann wäre es ganz bitterböse gewesen. So hast du jetzt wirklich die Chance, eine kleine Trendwende einzuläuten. Und es war eigentlich das Spiel, was du von den beiden Mannschaften irgendwo erwarten konntest. Mehr war da, glaube ich, nicht drin.
Nee, das
auch
stimmt.
Fußballerisch gesehen.
Ja. Ja, und dann haben die Heidenheimer das Gastspiel bei den Bayern nächste Woche, ist quasi der Liga-Abschluss nächsten Sonntag. Und Pauli, ja, reist dann nach Mainz. Und da sollten sie zumindest gucken, dass sie da nicht verlieren. Aber für die Mainzer ist es dann ein, ja, 9-Punkte-Spiel gefühlt. Also da sollten sie schon gucken, dass sie da gewinnen, um überhaupt noch den Anschluss weiter zu wahren. Gut, dann haben wir den Samstag soweit noch. Und dann haben wir den HSV, der kommt unter die Räder bei der TSG Hoffenheim. Bei, ja, weiterhin der Mannschaft der Stunde. Hält weiter oben mit bei den Top-Teams. Es war ein ziemlich ungefährdeter Sieg für die TSG. Hätte am Ende für den HSV noch deutlich schlimmer ausgehen können. Die TSG zweite Halbzeit auch noch ein bisschen was liegen lassen. Aber alles in allem, ja, der Lauf der TSG setzt sich weiter positiv fort. Ne?
Auf dem Weg in die Champions League, ich glaube, ja. Man kann sich schon mal freuen und kannst du sicherlich auch eine Champions League Dauerkarte bekommen. Da ist ja das Faninteresse nicht so groß. Ja, und aus Hamburger Sicht muss man sicherlich sagen, ich habe es vor einigen Wochen gesagt, dass sie sich mittlerweile wirklich auch zum Bundesligisten entwickelt haben. Aber das war jetzt eher, klar, es ist nur ein Spiel gewesen nach dem Derby-Sieg, aber jetzt gegen Hoffenheim hatte man schon den Eindruck, dass wieder so ein Zweitligist war, der einfach mal in die Bundesliga gestolpert ist und mit dem Anpfiff gemerkt hat, okay, was ist hier los? Weil die Hoffenheimer waren schon klar die bessere Mannschaft und der HSV war, fand ich, zu keinem Zeitpunkt irgendwie so wirklich da. Du hast ja auch richtig gesagt, es hätte sicherlich auch höher ausfallen können. Aber trotzdem, glaube ich, muss man mit der Saison bisher auch beim HSV, klar, ein Fazit ziehen wir noch nicht, aber erstmal zufrieden sein. Solche Spiele gehören vielleicht dann auch dazu. Aber jetzt nächste Woche, beziehungsweise jetzt am kommenden, was ist es, Samstag, zu Hause gegen Frankfurt, glaube ich, wenn du da nochmal einen Punkt holst oder drei, dann bist du sehr, sehr gut dabei.
Ja, und bei der TSG, Fabi, vierter Heimsieg in Folge, bei jedem der Spiele mindestens drei Tore geschossen. Also momentan gibt es eigentlich ganz, ganz wenig, eigentlich fast nichts auszusetzen bei der TSG Hoffenheim, ne?
Ja, so muss man sagen. Ich glaube, was für die Hoffenheimer halt einfach in der Rückrunde auch oder nach der Winterpause entscheidend ist, mein Gefühl war immer, gegen die Top-Mannschaften hast du dann doch immer nicht wirklich die Power gehabt, um den Punch einmal durchzubringen. Gegen alle anderen Mannschaften sieht es zumindest fußballerisch eigentlich ganz gut aus und das ist das, wo sich die Hoffenheimer für mich eigentlich dann nach der Pause dran messen lassen müssen.
Auch jetzt am Samstag wieder 10 Kilometer mehr gelaufen als der HSV. Also schon brutal. Und dann kommen wir zum Samstagabend-Topspiel. Derby-Time war angesagt in Leverkusen. Die empfingen den ersten FC Köln. Und ich habe mir schon ein bisschen mehr erwartet von dem Spiel. Am Ende war es ein ungefährdeter 2-0-Erfolg der Leverkusener. Lukas Kwasniok hat es hinterher angesprochen, von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich chancenlos gewesen.
Ja, gefühlt nur hinterhergelaufen. Erste Halbzeit, klar, da sind noch keine Tore gefallen, aber auch da war Leverkusen schon die deutlich bessere Mannschaft. Ich glaube, wenn man auf die Expected Goals guckt von Köln, 0,58. Ich glaube, das sagte dann auch schon alles aus.
Kicker sagt sogar 0,2 nur, also von daher.
Oh, okay. Ja, dann ja, also das hat er dann, glaube ich, nochmal deutlich gezeigt, einfach, dass die Kölner trotz guter Saison, glaube ich, noch nicht, oder auch wenn es ein Derby war, glaube ich, nicht in dem Spiel auf Augenhöhe konkurrieren konnten. Und zweite Halbzeit war die Dominanz dann auch nochmal höher, dann durch das Traumtor von Terrier, da gehst du dann in Führung aus Leverkusener Sicht und glaube ich dann auch der 2-0-Sieg absolut verdient. Ich glaube, alle haben sich ein bisschen mehr versprochen von dem Derby, vor allen Dingen auch, dass der FC ein bisschen mehr drin ist im Spiel. Aber das haben die Leverkusener schon von Beginn an sehr, sehr gut gemacht.
Ja, da hat man den Qualitätsunterschied dann schon deutlich gemerkt. Ja. Ne? Bei den Kölnern sind momentan halt auch von vielen Verletzungen gebeutelt, gerade in der Defensive. Ne? Von daher gut. Dafür haben die Kölner jetzt noch ein ganz wichtiges Heimspiel. Jetzt am Samstag empfangen sie, jetzt habe ich es gerade nicht auf dem Schirm, Union Berlin, also Wiedersehen mit Steffen Baumgart. Das wird wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber alles in allem, punktetechnisch zumindest, steht der FC noch sehr, sehr gut da, wobei die letzten 4 oder 5 Spiele jetzt alle kein Sieg bei rumgekommen ist. Muss man mal schauen. Kommen wir zum Sonntag und da gibt es ein Spiel oder das Spiel am Sonntag, wo wir, glaube ich, am meisten drüber reden müssen. Borussia Dortmund, es kriselt weiter nach dem 2-2 in der Champions League, auch nur 1-1 beim Sportclub in Freiburg, was nach der ersten Halbzeit eigentlich alles in Dortmunder Richtung spielte, 1-0 in Führung gegangen. Ja, und dann kam eine rote Karte, die quasi so einen kompletten Bruch im Spiel des BVB hervorbrachte. Und am Ende mussten die Dortmunder sogar noch sich glücklich schätzen, dass sie da mit einem Punkt Gewinn rausgekommen sind in Freiburg.
Ja, das darf dir nicht passieren. Ich glaube, das ist ähnlich wie gegen Bodo unter der Woche. Du hast im Prinzip alles im Griff. Klar, dann hast du die rote Karte, musst im Prinzip 40 Minuten in Unterzahl spielen. Klar bringt dich das auch raus, aber aus meiner Sicht darf dich das nicht rausbringen aus dem Spiel, weil du auch mit 10 Mann normalerweise genügend Qualität haben musst, dieses Spiel für dich zu entscheiden. Klar, positiv kann man natürlich die Freiburger dann hervorheben, die dann in Überzahl auch mutig gespielt haben, das Spiel vielleicht fast sogar noch gewonnen hätten. Aber wenn wir darüber reden, glaube ich, dann müssen wir über den BVB sprechen, der sich viel zu oft, glaube ich, in dieser Saison nicht belohnt, weil phasenweise spielen sie wirklich oder sind sie die klar bessere Mannschaft. Nur das sieht man nicht an der Punkteausbeute bisher. Und dann muss man natürlich immer kritisch darauf schauen, dass du wieder nur einen Punkt geholt hast gegen in ein Spiel, wo 3 Punkte eigentlich hätten Pflicht sein müssen.
Mhm. Fabi, einerseits war es beängstigend, dass die Dortmunder, so hat es angesprochen, mit 10 Mann gerade in der zweiten Halbzeit so gut wie gar keine Entlastung mehr nach vorn hin gebracht haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass trotz des Unentschiedens die Dortmunder im Gegensatz zur letzten Saison zu dem Zeitpunkt schon 7 Punkte mehr haben auf dem Konto und unterm Strich auch nur die Niederlagen gegen Bayern, City und Leverkusen. Ansonsten eigentlich die Dortmunder gut dastehen. Ne?
Ich meine,
ich meine, man wusste bei Niko Kovac, was man bekommt. Er hat die stabilisiert, ne? Und momentan weiterhin der vermeintliche Erfolg in Anführungsstrichen gibt ihm weiter recht. Ne?
Nee, nicht. Da, okay. Glaube ich, bin ich komplett anderer Meinung, weil wir das ja auch vor ein paar Wochen schon mal hatten. Also es ist jetzt eigentlich im Grunde genommen, ich weiß nicht, wie viele deutliche BVB-Siege es diese Saison gab, aber zumindest für mich vom Gefühl her sind alle Spiele immer sehr, sehr eng und sehr knapp. Jetzt, klar, hast ein paar Mal wirklich den längeren gezogen in der gewissen Hinsicht, aber du bist diese Saison auch schon sehr oft wirklich auf die Nase gefallen, also vor allem bei den vermeintlich kleineren Mannschaften. Jetzt muss man auch hier in dem Fall Freiburg, darf ich diese Saison mit Sicherheit nicht als wirklich die absolute Elite der Bundesliga einstufen. Und was für mich eigentlich immer dann bezeichnend für eine Top-Mannschaft ist, auch wenn man mal in Unterzahl spielt, wie verhält sich die Mannschaft und wie schafft sie es dann trotzdem noch gegen so einen Gegner das Spiel zu kontrollieren. Und da gibt es genügend Beispiele, der Bayern zum Beispiel, die mit 10 Mann, ich nehme jetzt mal das Paris-Spiel außen vor, aber auch so ein Pokalspiel gegen Leverkusen, 80 Minuten in Unterzahl. Und das ist das, was, glaube ich, Sören auch schon mal gerade eben angeschnitten hat. Da musst du schon auch anders auftreten. Und hier war es dann in der zweiten Halbzeit nach der roten Karte ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Und so wie du dann auch eben meintest, am Ende sogar sehr, sehr glücklich. Und jetzt hast du natürlich unter der Woche schon deutlich gepatzt in der Champions League, jetzt am Wochenende auch nochmal gegen Freiburg. Und wenn ihr mich fragt, wenn du nach dem 14. Spieltag schon 9 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer hast, dann ist es meines Erachtens einfach zu viel. Und das ist nicht die Schuld der Bayern, sondern das ist die Schuld der Mannschaften, die in der Tabelle dahinter kommen. Allen voran Borussia Dortmund mit ganz anderen Ansprüchen.
Wobei von den Punkten her, klar, hört sich jetzt 9 Punkte ist eine Menge, aber letztes Jahr waren es, glaube ich, 11, 12, 13 Punkte, die sie da schon Rückstand hatten. Da kann man sich jetzt immer schön reden.
Ja, aber Tobi, da bist du letztes Jahr bist du Vierter geworden und das Jahr zuvor Fünfter. Das kann ja nicht der Maßstab sein.
Sollte es eigentlich
Und
nicht.
ich weiß jetzt nicht, wer jetzt an Spieltag 15, 16 und 17 noch bei den Dortmundern tatsächlich auf dem Spielplatz steht.
Jetzt am Freitag Gladbach auf jeden Fall. Die haben
Kann
sie dann.
nachgucken.
Und
Dann
dann
kommt
Frankfurt und Bremen.
in Frankfurt und Bremen. Ja, das sind jetzt, so wie ich die Dortmund im Moment einschätze, gut, die Frankfurter spielen im Moment gerade auch keine gute Saison, aber so ein Spiel in Frankfurt ist der nächste Stolperstein, den ich sozusagen fast prognostizieren würde, in der gewissen Hinsicht. Also ja, kurzum, es ist zu wenig, auch wenn du eine blöde rote Karte bekommst, auch in der Entstehung. Das kommt dann halt auch noch dazu.
Ja, das ist auch so eine Sache, Sören. Das ist mir jetzt schon länger aufgefallen. Immer dieses kurze Spielen der Torhüter, der Sechser kommt entgegen, prallen lassen unter Druck. Schlag die Bälle einfach lang, wenn es nicht anders geht. Immer nur hinten vernünftig rausspielen, ist ja auf Dauer dann, na, sieht man ja, was man dabei hat,
Ja,
dabei
gut.
rauskommt.
Also ich glaube, dass also die Qualität ist, glaube ich, schon vorhanden beim BVB, dass sie auch spielerisch den Aufbau einleiten können, immer die langen Bälle. Aber es passt einfach und es passt dann eben auch, dass kein Matcher eine rote Karte bekommt, sondern dass eben Jude Bellingham in dieser Aktion ist und dann vom Platz fliegt. Also es passt auch ja zu dem Transfersommer, sage ich mal, dass eben genau so ein Spieler dann ausfällt und in dieser Situation ist. Und ich glaube, alles wirkt irgendwie nicht ganz rund beim BVB, auch klar, wenn sie wenig Niederlagen haben. Aber ich glaube, in der Mannschaft steckt eigentlich mehr. Es steckt mehr Qualität, individuelle Qualität sowieso. Und wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, ob du dir ein Leipzig-Spiel anschaust oder ein Spiel vom BVB, würden sich, glaube ich, eher viele im Moment für ein Spiel von Leipzig entscheiden, weil du da auch einen gewissen offensiven Ansatz siehst. Und den siehst du halt beim BVB nicht. Und ich bin gespannt, jetzt auch nach dem Winter vielleicht, wenn wir in die Restrunde gehen, wie die Diskussion, ob die nochmal Fahrt aufnimmt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Niko Kovac trotz der erfolgreichen Zeit, das muss man ihm ja zugestehen, aber sich langfristig beim BVB hält, mit der Art und Weise Fußball zu spielen.
Ja, hat den ein oder anderen Spieler mit Sicherheit da schon so ein bisschen, ja, vergrault ist das falsche Wort, aber schon ja, nicht auf Anklang gestunden gekommen. Aber zwei Personalien, Fabi, ich habe es heute noch im Podcast gehört. Jetzt überlege ich der BVB sogar noch mit Julian Brandt und Emre Can langfristig zu verlängern.
Ja, man lernt nicht aus seinen Fehlern.
Richtig, genau. Man wacht einfach nicht auf, ne? Also
Und
jetzt
dann
hätte man
kannst
mal
du
langsam die
als,
Möglichkeit,
genau,
von alten
als
Lasten zu trennen.
Nicht-BVB-Fan kannst du ja eigentlich wirklich nur schmunzeln oder drüber lachen, weil das wird die Mannschaft nicht besser machen. Also, und ich meine das ja gar nicht mal persönlich gegen einen der beiden, aber Emre Can ist für mich jetzt auch nicht mehr der Führungs- oder Stammspieler diese Saison.
Nee.
Warum gibst du so einem die Kapitänsbinde und dann nochmal jetzt, keine Ahnung, einen 3-, 4- oder 5-Jahres-Vertrag? Das ist doch totaler Blödsinn. Du
Ja.
kriegst den runter von der Payroll, der wird auch seine 5, 6, 7 Millionen haben wahrscheinlich im Jahr und du holst dir mal wirklich. Aber gut, so ist es dann, ne?
Ja, das Thema von Schlotterbeck, ne, und der Vertragsverlängerung, da will er sich ja erst im Frühjahr zu äußern. Das wird den BVB wahrscheinlich auch noch lange beschäftigen. Das zieht sich bestimmt bis zum Ende der Saison, weil da einige Top-Teams ja mit Sicherheit anklopfen werden. Also es wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben beim BVB, wenn nicht durch die Ergebnisse, dann durch andere Baustellen im Umfeld. Fabi, die Bayern, nur 2-2 gegen Mainz.
Ja, Überraschung schlechthin. Ich muss vorweg sagen, ich bin gar nicht so traurig gewesen, tatsächlich, dass es kein standesgemäßes 5 oder 6-0 geworden ist. Zum einen für die Bundesliga und zum anderen auch für den FC Bayern. Ich glaube, es war vielleicht mal der benötigte Wachrüttler. Du warst total überlegen, total dominant. Jeder, der das Spiel gesehen hat, der konnte seinen Augen nicht glauben, als die Mainzer ausglichen vor der Halbzeit mit eigentlich der einzigen Aktion, glaube ich, im gegnerischen 16er und der einzige Torschuss auch, glaube ich, bis dahin. Das darf dir nicht passieren. Dann gehst du sogar in Rückstand, hast etliche Chancen, Harry Kane, Serge Gnabry. Es war nicht so, als wäre es ein Anlaufen gegen eine Wand gewesen, wo der FC Bayern sich keine Chancen herausgespielt hat. Ganz im Gegenteil, dann bekommst du noch wirklich einen dummen Elfmeter. Schulden oder schieben wir es mal auf die Erfahrung zurück. Aber am Ende hat es auch wenig mit Dusel zu tun, sondern das war dann die logische Konsequenz dass der FC Bayern zumindest ausgleicht und am Ende des Tages, glaube ich, auch für die Bundesliga, wenn es nach 14 Spieltagen 11 Punkte Vorsprung gewesen wären, das muss nicht unbedingt sein. So wurden beide Mannschaften, die Bayern, mal wachgerüttelt, dass sie doch ein bisschen mehr tun müssen. Und für die Mainzer war es ein Riesenerfolg unter Urs Fischer, da einen Punkt mitzunehmen und hoffentlich in den Folgewochen ein bisschen mehr Anschluss an Tabellenplatz 16 gewinnen können. So ja, zusammengefasst.
Mainz hat noch einen neuen Rekord aufgestellt in dieser Saison. Bestwert 132 Kilometer abgerissen. Also brutal, was sie da geliefert haben. Ne?
Ich glaube, die Bayern waren, glaube ich, auch nah dran.
128,
ja. Ja, nee, aber nicht meine vierstellige Anzahl von Pässen, glaube ich. Boah. Die waren, glaube ich, irgendwo bei 930, 940 gespielten Pässen. Ich glaube, 1000 gab es auch noch nie wirklich. Also da waren sie auch nah dran. Aber wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ich glaube, da können wir es echt kurz machen. Gut, dass es vielleicht 2-2 ausgeht.
Genau. Man hat auf jeden Fall die Handschrift von Urs Fischer schon so ein bisschen erkannt. Ja, und dann kommen wir zum Sonntag. Und da ja, war der Sören zu Gast im Weserstadion und sah einen hochverdienten, ungefährdeten VfB-Sieg.
Ja, das muss man wirklich so sagen. Ich habe einen VfB gesehen, der wirklich ja auch aufgetreten ist wie eine Spitzenmannschaft, möchte ich fast sagen. Zur Wahrheit gehört auch die ersten 10, 15 Minuten, muss man wirklich sagen, waren die Bremer die bessere Mannschaft. Da hätte es sogar vielleicht für das erste Tor reichen müssen. Dann hätte sich ein anderes Spiel entwickelt, aber nach der Viertelstunde muss man wirklich sagen, war der VfB die bessere Mannschaft. Ich war wirklich überrascht, wir hatten ja unter der Woche noch das Spiel, so aufzutreten mit einer gewissen Dominanz, sich dann belohnen kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, das war eben auch der Knackpunkt des Spiels, dass du eben innerhalb von 4 Minuten in der 40. und 44. Ja, zwei Tore machst, dann einen Sonntagsschuss von Leveling mit 2-0 in die Kabine gehst und dann in der zweiten Halbzeit. Spätestens nach der gelb-roten Karte war das Spiel gelaufen. Dann hat nur noch der VfB gespielt und von daher war es ein sehr, sehr verdienter, auch in der Höhe verdienter Auswärtssieg.
Ja, Fabi, und die Bremer so ein bisschen, die letzten Ergebnisse waren ja immer besser als die Leistung daraufhin, aber jetzt haben sie quasi das Ergebnis passend zur Leistung auch mal kassiert, ne?
Ja, kann man es passend ausdrücken. Absolut.
Müssen die Bremer auch aufpassen, dass sie nicht jetzt noch in so einen richtigen Abwärtsstrudel kommen. Ne? Sieht ja momentan nicht so gut aus. Sind ja auch nur 5 Punkte auf Rang 16. Bremer momentan auf Platz 12. Also da wird man mit Sicherheit in der Winterpause auch noch auf dem Transfermarkt hier und da was machen. So, und dann kommen wir zur zweiten Liga, Sören. Und da möchte ich vorab auf jeden Fall schon mal gratulieren dem FC Schalke 04 zur Herbstmeisterschaft. Dass ich das mal hätte sagen können, unglaublich. Aber fragt am Ende keiner mehr nach. Die Schalke haben 1-0 gewonnen. Wie, ist auch egal. Hauptsache gewonnen. Fanfreundschaft mit Nürnberg. Ja. Und du kannst gerne den Rest des Spieltages zusammenfassen.
Ja, wollen wir dem FC Schalke auch schon zum Aufstieg gratulieren? Oder wäre das noch zu früh? Mittlerweile, ja, also was man auch nach dem Spieltag wirklich sagen muss, es bildet sich jetzt eine klare Tendenz. Ich finde, es gibt jetzt fast nur noch die ersten 7, die wirklich im Aufstiegsgeschäft mit drin sind. Da muss man sagen, Schalke schon 10 Punkte Vorsprung auf Platz 6, 5 Punkte auf Platz 3. Also da entwickelt sich schon eine klare Tendenz. Und das hat der Spieler, finde ich, jetzt auch nochmal deutlich gezeigt, dass da die Mannschaften, die oben stehen, auch sich belohnen. Und Schalke mit dem 1-0-Sieg gegen Nürnberg, vielleicht nicht unbedingt schön. Das gleiche gilt für Elversberg, die 1-0 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen haben. Aber ja, das sind Spiele, wenn du die gewinnst, dann kannst du dir wirklich berechtigte Hoffnung machen auf einen Aufstieg. Und welche Spiele können wir uns noch rausnehmen? Ich glaube, dass und das 3-2 der Braunschweiger in Dresden war, glaube ich, sehr wichtig, gerade im Kampf um den Klassenerhalt. 17 Punkte jetzt die Braunschweiger, 3 Punkte vor dem Relegationsplatz. Also da der Sieg war auch sehr, sehr wichtig. Und klar, Fortuna habe ich gerade schon angesprochen. Ich glaube, da bei euch in Düsseldorf brennt der Baum.
Ja, das Diamantenauge ist wieder zurück. Missintat hat seinen neuen Job angetreten und erste Amtshandlung am Sonntag nach dem verlorenen Spiel in Elversberg war dann erstmal ja, Klaus Allofs vor die Tür zu setzen. Am Montag folgte dann noch die Freistellung von Weber. Somit hat Missintat jetzt erstmal alle Züge mehr oder weniger in der Hand. Jetzt muss man mal abwarten, inwieweit er da noch mit Markus Anfang ja, in den nächsten Wochen weitermachen will oder wird. Es wird schon spekuliert, dass es wahrscheinlich nur noch jetzt das Spiel am Samstag gegen Fürth ist, wo man sich dann wahrscheinlich nach einem neuen Trainer umschauen wird. Aber zur Wahrheit gehört auch jetzt am Samstag, nee, Sonntag war das Spiel, macht die Fortuna wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Ja, betrieb Chancenwucher. Hätten sie auf jeden Fall mit einem Dreier aus Elversberg zurück nach Düsseldorf kommen müssen. Ja, aber das präsentiert so ein bisschen auch die komplette Hinserie der Fortuna. Insgesamt nur 13 Tore geschossen. Ja, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass jetzt so ein leichter Ruck nochmal kurz vor Weihnachten durch die Mannschaft geht, dass jetzt am Samstag gegen Fürth, auch wenn die momentan auch wieder ein bisschen besser in der Spur sind, auf jeden Fall gewinnen werden. Und ansonsten, Fabi, hatten wir noch das Topspiel? Hattest du die Möglichkeit, da mal ein bisschen reinzuschauen? Hannover-Bochum?
Nein.
Nein? Nichts?
Nein.
Ja, so ein, war ein glücklicher Punktgewinn auf jeden Fall für die Bochumer, ne? Können sich bei Timo Horn bedanken.
Ja, absolut. Es war ein einseitiges Spiel. VfL wirklich nur mit ein, zwei kleinen Chancen, möchte ich mal sagen. Neul im Tor von Hannover hatte quasi gar nichts zu tun. Und das man hat wirklich gesehen, also 96, auch wenn sie noch nicht unter den ersten drei stehen, sind im Moment wirklich das spielstärkste Team der zweiten Liga, das sage ich ja immer wieder. Und da musste der BVB, der VfL schon wirklich ja sehr, sehr viel laufen und kämpfen, dass es zum 0-0 gereicht hat. Timo Horn, sicherlich Spieler des Spiels. Mit dem Punkt kannst du auf jeden Fall leben. Und wichtig wird es jetzt am Wochenende sein, dass du dann gegen den KSC wirklich drei Punkte holst. Dann kannst du sehr, sehr glücklich, glaube ich, auch Weihnachten feiern aus Bochumer Sicht. Dann bist du aus dem Schlimmsten erstmal raus.
Mhm. Und beim KSC ist ja momentan wohl auch einiges... Ja. Ja, einige Unruhen im Team vorhanden. Noch ganz kurz zu den Schalkern wollte ich nur sagen, die Schalker, Fabi, von allen 36 Profiteams nur 8 Gegentore in 16 Spielen.
Das ist stark.
Ne? Also die Disziplin in der Defensive bei den Schalkern muss man da wirklich, glaube ich, deutlich hervorheben. Ja, dann war es das schon für heute. Den Gewinner des Spieltages hätten wir noch.
Mainz 05.
Das gibt's auch nicht.
Okay.
Den Gewinner hätte ich nämlich auch genommen.
Nimm doch Urs Fischer.
Nein, ich bin dann diesmal Terrier von Leverkusen mit dem Traumtor. Das wäre mein Gewinner dann des Spieltags.
War auch schon viel Glück dabei, ne? Also
das war so gewollt, oder?
Ja, hat Jonas Hofmann ja hinterher auch gesagt. Ich schaue ja immer ein bisschen unabhängig vom Fußball dann auch auf andere Sportarten. Ich hätte da zwei eigentlich. Einmal die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen, die ein super Turnier gespielt hat jetzt hier, letztendlich die Silbermedaille geholt hat und die New York Knicks, die nach 51 Jahren das allererste Mal wieder einen Titel geholt haben, den NBA Cup gegen die San Antonio Spurs.
Wow.
Ja, mit dem Big Apple konnte wieder gejubelt werden. Gut, Jungs, und dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche unsere letzte Folge. Und schauen wir dann mal, ob wir die quasi an Weihnachten dann rausbringen. Wir machen uns dann nochmal ein bisschen Gedanken übers Wochenende. So unser Zeugnis werden wir dann mal machen nach der Hinrunde. Haben wir die letzten Jahre ja auch immer gemacht. Was war gut, was war schlecht bei den Teams? Wo kann man noch ein bisschen nachjustieren für die Rückrunde? Wer ist uns noch so ein bisschen positiv hervorgestoßen? Und ja, dann würde ich sagen, eine schöne Restwoche, schönes Dienstagwochenende. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche.
Jawohl. Schöne Zeit.
Tschüss.
Tschüss.